dieser Woche, wo ich ganz besonders dankbar bin für die wunderbaren Gebetserfahrungen, die wir da wieder mit ihm machen durften. Es sind jetzt knapp 3 Jahre her, wo ich stellvertretend für den Bibelkreis hier vorne stand, damals mit dem Marco noch, wo wir zusammen eine Zusammenfassung von dem gegeben haben, was wir als Bibelkreis da über einen längeren Zeitraum da erarbeitet haben. Damals waren es die 3 Briefe des Johannes. Seitdem haben wir die 2 kleinen Bücher Philemon und Titus studiert und das Markus-Evangelium. Und in den letzten 12 Monaten haben wir zusammen die Apostelgeschichte studiert, die 28 Kapitel der Apostelgeschichte. Und heute stehe ich stellvertretend für den Bibelkreis, um euch eine Zusammenfassung von dem zu geben, was wir in den letzten 12 Monaten erarbeitet haben. Ihr könnt euch vorstellen, das ist schon eine kleine Herausforderung, so in den nächsten 30 Minuten euch wiederzugeben, was wir da sehr lebendig da in 12 Monaten, 2-mal im Monat da studiert haben. Wie gesagt, ich versuche es, es ist ein Versuch, also von daher hab Verständnis. Und ich musste mich entscheiden, weil die Apostelgeschichte ist sehr umfangreich. Und da mich zu entscheiden, wo lege ich den Schwerpunkt drauf? Also von daher, ich habe mich auf den Bereich der Struktur, um was es im Großen und Ganzen geht, und habe so diese zwischenmenschlichen Dinge, habe ich auch mit Jürgen schon besprochen, passt sehr gut, weil da geht es auch sehr stark ums Gebet in besonders extremen Situationen, dass ich das dann in der Gebetswoche dann hier nochmal versuche, da euch, so dass wir wirklich in der nächsten Zeit jetzt die Apostelgeschichte als Ganzes uns mal richtig lebendig uns da gemeinsam angucken. Die Bibelforschung nimmt in ihrer großen Mehrheit die Jahre um 90 nach Christus als die Zeit der Entstehung an. Die Geschehnisse in der Apostelgeschichte ereignen sich über einen Zeitraum von etwa 30 Jahren, etwa 30 bis 62 nach Christus. Verfasser ist der Arzt Lukas und der Empfänger ist Theophilus. Über Theophilus als Person finden wir in der Bibel keine weiteren Informationen. Theophilus soll ein hoher römischer Beamter, ein renommierter Anwalt in den Diensten des Präfekten Pontius Pilatus gewesen sein und er soll dem Christentum sehr zugewandt gewesen sein und übernahm später die Verteidigung von Paulus vor Kaiser Nero. Interessant ist der Name Theophilus, es kommt aus dem Griechischen und bedeutet Gottesfreund, Gottlieb oder wertvoller, für Gott aufgeschlossener. Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. In der Apostelgeschichte 1, Vers 1 heißt es, in meiner ersten Schrift, dem Lukas-Evangelium, habe ich alles berichtet, was Jesus tat und lehrte von Anfang an. Aber wir wissen ja, dass die Apostelgeschichte nicht direkt nach Lukas kommt, sondern dass ja noch Johannes dazwischen ist. Also von daher, von der Reihenfolge, gehört es eigentlich direkt an das Lukas-Evangelium, weil die beiden hat der Arzt Lukas geschrieben. Beide an Theophilus. Jesus Christus also ist also auch in der Apostelgeschichte von Anfang bis Ende die Hauptperson, der direkt durch seinen Geist wirkt. Die Einleitung des Buches erinnert an die 40 Tage, in denen Jesus Zeit mit seinen Jüngern verbrachte und sie über Gottes Königreich lehrt und wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden wird. Hier sehen wir die Verbindung zum Lukas-Evangelium, wo in Lukas 24, Vers 47 Jesus schon angekündigt hatte, dass er von Jerusalem aus sein Königreich über die ganze Welt ausbreiten werde. Er rief ganz Israel auf, sich Gottes Herrschaft zu unterstellen und ihm nachzufolgen. Und es ist auch ein Aufruf an uns, uns ganz Gottes Herrschaft zu unterstellen und Jesus nachzufolgen. Jesus wurde als König eingesetzt, indem er sein Leben opferte und durch seine Liebe den Tod besiegte. Am Anfang lehrt der auferstandene König Jesu, wie das Leben in seinem Reich aussieht. Er verspricht, dass bald der Heilige Geist kommen wird, um sie mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Damit wird eine wichtige Hoffnung der Propheten aus dem Alten Testament erfüllt. Wir finden das in Jesaja 32, Hesekiel 36 und Joel 3. Im Königreich Jesu wird Gottes Gegenwart, also sein Geist, kommen und unter seinem Volk in einem neuen Tempel wohnen und ihre Herzen verändern. Was mit dem neuen Tempel gemeint ist, finden wir in zwei Korinthertexten. Und zwar in 1. Korinther 6, Vers 19. Da heißt es: Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist? Gott hat euch seinen Geist gegeben, der jetzt in uns wohnt. Also jeder von uns als Person. Und der zweite Text in Korinther heißt es, in 1. Korinther 3, Vers 16, eigentlich kommt der davor, aber ich habe erst mit der Person angefangen. Da heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also wir als Gemeinde und wir als Einzelne sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn das geschieht, wird der Heilige Geist den Jüngern Vollmacht geben, damit sie Zeugen sind in Jerusalem, ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Zu Beginn verbreitet sich die gute Nachricht in Jerusalem. Das finden wir in den Kapiteln 2 bis 7. Es beginnt mit dem jüdischen Pfingstfest. Alle, die zu Jesus hielten, versammelten sich. Plötzlich hörte man ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Dann sah man etwas wie Feuer, das sich teilte, und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in verschiedenen Sprachen zu reden, jeder, wie es ihm der Geist Gottes eingab. Die jüdischen Pilger aus aller Welt, die in die Stadt gekommen waren, versammelten sich, als sie das mächtige Rauschen hörten, und jeder verstand in seiner eigenen Sprache, wie sie die großen Taten Gottes verkündeten. Dann wird Jesus vor ihren Augen in eine Wolke gehüllt. Das ist ein Bild aus Daniel 7, von den Versen 13 und 14. Und zeigt, dass Jesus als Sohn des Menschen den Thron besteigt. Diese Stellung beansprucht er nach seinem Tod zu Recht. Und jetzt regiert er an Gottes Seite über diese Welt. Und er verspricht ihnen, dass er eines Tages wiederkommen wird. Da dieser Text sehr wichtig ist, möchte ich ihn gerne mit euch lesen. Daniel 7, die Verse 13 und 14. Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie ein Mensch. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft, und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Niemand wird ihm je die Herrschaft entreißen. Halleluja, preis den Herrn. Die Hauptthemen, der Aufbau der Apostelgeschichte, leiten sich direkt aus diesem ersten Kapitel ab. Es ist die Geschichte von Jesus, der sein Volk durch den Geist hinein in diese Welt führt und alle Nationen einlädt, unter seiner Herrschaft zu leben. Zu Beginn verbreitet sich diese Nachricht in Jerusalem, dann in den Nachbarregionen Judäa und Samaria, wo viele Nichtjuden lebten, und erreicht von dort aus alle Nationen bis ans Ende der Welt und bis zu uns heute hier. Es beginnt damit, dass die Jünger bis zum Pfingstfest warten, an dem alle jüdischen Pilger aus der ganzen damals bekannten Welt in die Stadt kamen. Dann kommt der Heilige Geist auf die Jünger. Er erscheint als ein starker Wind und als Flamme über den Kopf jedes Einzelnen. Sie fangen an, sich Geschichten von Gottes Liebe und seinen großen Taten zu erzählen. Sie sprechen in anderen Sprachen, die sie bisher nicht kannten. Und alle Menschen um sie herum können sie verstehen. Um noch besser zu verstehen, was Lukas hier wichtig ist, sollten wir zurück ins Alte Testament schauen, aus dem diese Bilder stammen. Wind und Feuer sind die direkten Parallelen zu den Geschichten, in denen Gottes feurige Gegenwart den Tempel und die Stiftshütte erfüllt. In den Verheißungen der Propheten heißt es außerdem, dass Gott selbst kommen und sein Geist im Tempel des Königreichs von Jesus wohnen wird. In der Apostelgeschichte sehen wir jetzt, wie Gottes glühende Gegenwart nicht nur von einem Gebäude, sondern in seinem Volk wohnt. Lukas sagt damit, dass der angekündigte Tempel die neue Bundesfamilie von Jesus ist, also die Menschen, die zu Jesus gehören, so wie wir heute hier. Das führt uns zum zweiten Punkt. Die Propheten haben versprochen, wenn Gott kommt, um in seinem neuen Tempel zu wohnen, wird er alle Stämme Israels vereinen, damit die gute Nachricht von Gottes Herrschaft in der ganzen Welt verkündet wird. Lukas beschreibt detailliert, aus wie vielen Nationen und Stämmen die Israeliten kamen, die an Pfingsten dort waren und auf die Predigt von Petrus antworteten: Brüder, was sollen wir tun? Denn das Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und so rufen die Apostel alle Israeliten dazu auf, Jesus als ihren Messias anzunehmen. Und Tausende taten das auch. Durch sie entsteht eine neue Gemeinschaft, die Gott anbetet und feiert. Aber nicht alle können feiern. Von hier an erzählt Lukas, wie schnell die neue Familie von Jesus Feindseligkeit von Jerusalems Leitern erlebt. In einem systematischen Aufbau erzählt Lukas eine Geschichte von zwei Tempeln. Gottes neuer Tempel, also die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, treffen sich jeden Tag im Tempelhof und in verschiedenen Häusern. Zwischen diesen Zusammenfassungen finden wir zwei Geschichten, in denen Petrus und andere Apostel mehrere Menschen im Tempel heilen und deswegen von den Leitern verhaftet werden. Darauf folgt immer eine Rede von Petrus und erklärt darin, dass Jesus der wahre König Israels ist. Im Zentrum dieser Erzählungen berichtet Lukas, wie die Nachfolger von Jesus von ihrem Besitz und ihrem Land und ihr Land spenden und in einen Topf einzahlen, um den Armen zu helfen. In der Tora wird diese Praxis sogar vorgeschrieben. Allerdings war es die Aufgabe des Jerusalemer Tempels und deren Leitern, das zu tun. Lukas macht also klar, dass der neue Tempel, also die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, den Plan Gottes erfüllt, den Gott ja schon immer für den eigentlichen Jerusalemer Tempel hatte. Und jetzt kommt etwas, das habe ich mir besonders dick angestrichen, was damit gemeint ist. Und da können wir uns auch fragen, was wir eigentlich unter dem Tempel Gottes auch verstehen. Ich fand hier die Aussage ganz gut, sehr schön. Ein Ort zu sein, wo Himmel und Erde sich treffen. Und wir Menschen Gottes Liebe, seine Großzügigkeit und heilende Gegenwart erleben. Ich lese das nochmal vor. Ein Ort zu sein, wo Himmel und Erde sich treffen und wir Menschen Gottes Liebe, seine Großzügigkeit und heilende Gegenwart erleben. In der Apostelgeschichte heißt es, sie alle blieben ständig beisammen, teilten und beteten gemeinsam. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Ich glaube, da sind wir uns alle einer Meinung, das ist etwas Schönes, dieser Tempel Gottes sein zu können, mit diesen Eigenschaften. Dieser Konflikt zwischen den beiden Tempeln erreicht seinen Höhepunkt in Kapitel 6 und 7, in einer ersten Welle der Verfolgung. Da immer mehr Menschen Jesus nachfolgen, braucht es auch mehr Leiter. Einer davon ist Stephanus, der als mutiger Zeuge für Jesus auftritt. Er wird in Jerusalem verhaftet und angeklagt, dass er gegen den Tempel predige und eine Gefahr sei. Und so hält Stephanus eine lange Rede und zeigt, dass Israels Leiter immer wieder Gottes Propheten abgelehnt haben, sogar Jesus selbst. Und jetzt seine Jünger. Die Leiter in Jerusalem sind außer sich vor Wut. Sie ermorden Stephanus und beginnen in dieser ersten Welle damit, die Nachfolger von Jesus zu verfolgen. Und so fliehen viele von ihnen aus der Stadt. Das hat allerdings einen unerwarteten Effekt. Lukas zeigt uns, wie diese Tragödie dazu führte, dass die Nachfolger Jesu nach Judäa und Samaria kamen. In diesem Abschnitt erzählt Lukas viele unterschiedliche Geschichten. Alle von ihnen zeigen, wie aus der größtenteils jüdischen Gemeinschaft in Jerusalem eine internationale Bewegung aus vielen Völkern wurde. Als erstes lesen wir von Philippus und seiner Mission in Samaria. Israel hasste dieses Land und war mit ihm verfeindet. Aber viele der Samariter folgen Jesus nach. Als nächstes erzählt Lukas die Bekehrung von Saulus aus Tarsus, der später Paulus genannt wird. Ich glaube, das ist einer der bekanntesten Geschichten, die wir ja auch kennen. Er war ein Erzfeind und Verfolger der Jesu Jünger, bis er den auferstandenen Jesus persönlich begegnete und leidenschaftlich für Jesus predigte und später auch für ihn starb. Er war noch als Saulus bei der Steinigung von dem Stephanus dabei, als derjenige, der eigentlich dafür mitverantwortlich war. So eine Kehrtwendung. In der nächsten Geschichte zeigt Gott Petrus in einer Vision, dass nichtjüdische Menschen weder unrein noch unwürdig sind und zur Familie von Jesus gehören. Anschließend wird Petrus vom Heiligen Geist ins Haus eines römischen Soldaten geführt, in dem auch viele Nichtjuden lebten, und alle nehmen die gute Nachricht von Jesus an. Der Heilige Geist wirkt sogar auf die gleiche besondere Art und Weise wie schon bei den jüdischen Jüngern in Kapitel 2. All diese Themen kommen bei der Gemeindegründung in Antiochien zusammen, der größten und weltoffensten Stadt in diesem Teil des Römischen Reiches. Lukas erzählt uns von Barnabas, einem jüdischen Leiter aus der Jerusalemer Gemeinde, der mit Paulus kam und half, diese Gemeinde zu leiten. Und so wurde sie zur ersten großen multiethnischen in der Geschichte. Hier wurden die Jesu-Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt. Von hier aus wurde auch die erste internationale Missionare ausgesandt. Wir sehen also, dass der Auftrag von Jesus Wirklichkeit wird. Das führt uns dann zum letzten Teil von Lukas Apostelgeschichte. Aber bevor wir da in den zweiten Teil eingehen, möchte ich mit euch jetzt gerne die Apostelgeschichte ein Stück lebendig machen. Ich möchte mit euch das Gefühl erwecken, was hier auch beschrieben wird, was der Heilige Geist in uns auslösen kann, ganz lebendig. Dazu habe ich euch etwas mitgebracht. Das ist ganz leckerer, frischer Imkerhonig. Ihr werdet euch fragen, was hat ein Glas Honig mit der Apostelgeschichte zu tun? Schauen wir uns das mal an. Und zwar steht das in Apostelgeschichte 20. Und da ab dem Vers, ja, im zweiten Teil von Vers 35. Ich habe euch stets ein Vorbild gegeben. Denkt an die Worte des Herrn Jesus, der gesagt hat, geben macht mehr Freude als nehmen. Und jetzt möchte ich euch die Geschichte von diesem Glas Honig erzählen. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern an den Marco, wie er hier vor uns saß und gesagt, ich bin der Marco Rosic, ich bin 18 Jahre alt, ich habe Muskeldystrophie und die Ärzte haben gesagt, ich habe nicht mehr lange zu leben. Er ist mittlerweile 21 und es geht ihm den Umständen entsprechend, aber was er damals gesagt hat, sagt er auch heute noch. Aber ich möchte bis zum Schluss die Liebe, die in mir wohnt, verschenken. Was eine Aussage. Und dieser Marco ist für mich im Umgang mit Leid und geführt durch den Heiligen Geist ein ganz, ganz großes Glaubensvorbild. Und ihr wisst ja, dass ich seit ein, dreiviertel Jahren gegen den Krebs kämpfe und leider ihn noch nicht ganz besiegt habe. Aber trotz alledem bin ich voll Liebe und voll Freude. Deswegen habe ich am Anfang das auch ganz bewusst gesagt. Ich bin dankbar und lobe und preise den Herrn für seine Liebe und seine Taten, trotz meiner Ängste. Und diese Liebe kann ich genauso wie der Marco nicht für mich behalten. Die muss ich teilen, sonst platze ich. Und da gibt es viele Erfahrungen, die ich immer wieder mache. Und eine davon möchte ich euch erzählen. Die hat nämlich mit diesem Glas Honig zu tun. In unserer Straße wohnt eine Familie mit 5 Kindern. 5 lebhaften Kindern. Und ich bin zu dieser Familie hingegangen, hat eine Eingebung gehabt, das mache ich. Das hat in mir so eine Freude ausgedrückt, das muss ich einfach teilen. Da bin ich zu dieser Familie hingegangen und habe gesagt, ich würde Ihnen gerne eine Freude machen und ich würde Ihnen gerne etwas schenken. Diese 5 lebhaften Kinder waren nicht mehr lebhaft. Die waren so, wie als wenn ich hier vorne stehe und eine Kindergeschichte erzähle. Die haben mit großen Augen mich angeguckt und haben geguckt, was erzählt der Onkel uns jetzt für eine Geschichte. Der Vater war sehr skeptisch. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich würde euch gerne eine Freude machen und euch etwas schenken. Wer, da denkt doch jeder gleich, da stimmt was nicht. Ja, also von daher die Skepsis, und die Kinder haben natürlich auf den Vater geguckt, seine Reaktion, muss ich das wiederholen, ich würde ihm gerne eine Freude machen und ihm das hier schenken. Da sagt der Vater zu mir, was wollen Sie denn dafür haben? Ich habe gesagt, ich möchte dafür nichts haben. Ich meine es ehrlich, ich möchte Ihnen wirklich eine Freude machen und Ihnen das jetzt hier schenken. Es hat dann auch immer noch einen kurzen Moment, weil ich bin einfach im Blickkontakt bei ihm geblieben und habe das versucht mit meiner Mimik und Gestik dreimal. Und dann ist es langsam bei ihm gedämmert und dann kam die Reaktion auf die Kinder und die Kinder waren natürlich die Freude groß, bis auf das kleine Mädchen, das 3 Jahre, 4 Jahre sowas, die hat weder auf das Geschenk noch auf den Vater, sondern die hat mich vom ersten Moment an ständig stand die vor mir und hat mich so angeguckt. Die hat überhaupt nicht auf das geguckt, was ich mitgebracht hatte, sondern hat nur auf mich geguckt. Das war so ein herzerwärmender Moment für mich, wo ich mir gesagt habe, Moment mal, ich bin doch da hingegangen, um Ihnen etwas zu schenken und wurde so beschenkt von einer Freude, von einer Liebe, von einer Wärme, wofür ich Gott loben und preisen und dankbar bin. Der Vater hat dann gesagt, ich würde Ihnen auch gerne eine Freude machen. Mögen Sie Honig? Sag ich, ja, sehr gerne. Und dann geht er rein und ich habe gedacht, er kommt mit einem Glas Honig zurück. Nein, er kam mit einer ganzen Kiste Honig zurück, weil er gesagt hat, ich bin Imker und ich würde gern Ihnen, und jetzt kommt's, und den Menschen, an denen Sie die weiter verschenken, eine Freude machen. Also von daher, wie heißt es? Geben macht mehr Freude als nehmen. Und das Einzigste, was sich teilt, was sich vermehrt, wenn man es teilt, ist die Liebe. Ja, und also von daher, ich habe hier schon welche verschenkt. Ich habe hier noch 8 Gläser drin und ich habe den Auftrag bekommen, die Freude weiter zu verteilen. Also von daher, wer ein frisches, also wie gesagt, von September diesem Jahres, ganzen frischen deutschen Imkerhonig, ich verschenke es weiter, könnt ihr nachher zu mir kommen und hier eins abholen davon. Eine interessante Erfahrung. Ich habe hier noch ein Zitat von Erich Fromm zu diesem Thema.
Was hast du denen denn geschenkt?
Ach so.
Wir sind neugierig.
Ja, hast du die halbe Geschichte?
Ich kenne die Familie, wir haben noch nie miteinander geredet. Aber ihr könnt euch vorstellen, eine Familie mit 5 Kindern, da gibt es gewisse Defizite. Und ich wusste, dass das Auto von denen schon kaputt war, also die haben, da ist schon Not. Und ich habe das immer gesehen, wenn die Kinder an meinem Haus vorbei sind, dass da manche ein Fahrrad hatten und manche keins. Und ich habe eins von den Jungen ein Fahrrad geschenkt. Genau. Ich hätte es auch, deswegen, das kann man mit Geld nicht kaufen, was ich da geschenkt bekommen habe. Ja, also es war eine Eingebung, das zu tun und ich habe es gemacht und ich wurde sehr reich dafür beschenkt. Dank dem Herrn dafür. Ich habe hier noch ein Zitat von Erich Fromm, der bekannte Psychoanalytiker, Philosoph, Sozialpsychologe, der gesagt hat, die Existenz des Seins liegt im Wir, nicht im Ich, im Lieben, Geben und Teilen. So viel. Ein kurzer, lebendiger Auszug aus der Apostelgeschichte. Alles Weitere zu den einzelnen Situationen und Personen würde ich dann, Jürgen, dann in der Gebetswoche dann mit euch dann noch machen. Zum letzten Teil von Lukas Apostelgeschichte. Im ersten Teil haben wir gesehen, dass Lukas das Buch damit beginnt, wie der auferstandene Jesus als König der Welt eingesetzt wird. Er hat versprochen, den Heiligen Geist zu senden, damit seine Jünger durch seine Gegenwart Kraft bekommen. Dann werden sie überall Zeugen sein für die gute Nachricht von seinem Königreich, bis er wiederkommt. Diese Bewegung begann in Jerusalem. Der Heilige Geist kam und gründete mit den Jesus-Nachfolgern einen neuen Tempel, so wie es die Propheten im Alten Testament angekündigt hatten. Allerdings führte das zu Konflikten mit Jerusalems Leitern und schließlich zur Verfolgung der Christen. Der Geist nutzt das jedoch zum Guten. Dadurch wurde die ursprünglich jüdischen Gemeinschaften aus Jerusalem herausgedrängt und es entstand eine internationale Bewegung aus vielen Völkern. Die bedeutendste Gemeinde dieser bunt gemischten Bewegung traf sich in Antiochien, der größten Stadt in diesem Teil des Römischen Reiches. Barnabas und Paulus dienten dort einige Zeit, bis der Heilige Geist die Gemeinde dazu bewegt, die beiden auf eine Missionsreise zu senden. Damit beginnt ein neuer Abschnitt des Buches, der davon berichtet, wie Paulus und seine Mitarbeiter durch verschiedene Städte im Römischen Reich reisen und die gute Nachricht predigen, dass Jesus der König ist. Die erste Mission führt sie ins Inland von Kleinasien, was in der heutigen Türkei liegt. Und sie endet mit einem wichtigen Treffen der Apostel in Jerusalem. Die zweite Mission führt sie durch Kleinasien bis ins alte Griechenland. Und die dritte Missionsreise geht durch das gleiche Gebiet und endet mit einer Reise von Paulus zurück nach Jerusalem. Wenn man sich all diese Geschichten anschaut, sieht man, dass Lukas einige wichtige Themen wiederholt. Erstens, die Mission für Israel geht weiter. Immer wenn Paulus in eine neue Stadt kommt, geht er als erstes in die Synagoge und erzählt dort vom auferstandenen König Jesus und wie er eine neue Familie Gottes gründet, die aus vielen Nationen besteht. Immer wieder erkennen viele Menschen, dass Jesus der Messias ist. Aber einige stellen sich auch gegen Paulus. Manchmal werfen sie ihn sogar aus der Stadt, weil er sich aus ihrer Sicht wie ein Rebell gegen die Tora und jüdischen Traditionen stellt. Diese Spannung erreicht ihren Höhepunkt am Ende der ersten Reise und so wird ein wichtiges Konzil in Jerusalem einberufen. Paulus hört von einigen jüdischen Christen in Antiochien, die behaupten, dass nicht-jüdische Menschen zuerst Juden werden müssten, indem sie sich beschneiden lassen, den Sabbat halten und nur koscher essen. Erst dann könnten sie Teil der Familie von Jesus werden. Aber Paulus und Barnabas sind absolut anderer Meinung und machen es zum Thema eines Leiterkonzils in Jerusalem. Petrus, Paulus und Jakobus, der Bruder von Jesus, argumentieren anhand des Alten Testaments und eigener Erfahrung, dass es schon immer Gottes Plan war, alle Nationen in sein buntes Volk aufzunehmen. Und so schreiben sie einen Brief, in dem sie nicht-jüdische Christen dazu auffordern, sich heidnischen Opferritualen fernzuhalten. Sie fordern aber nicht, dass sie die jüdische Identität annehmen oder die Gesetze der Tora halten müssten. Diese Entscheidung war eine bahnbrechende Weichenstellung für die Jesusbewegung. Jesus ist der jüdische Messias, aber er ist auch der auferstehende König aller Nationen. Die Grundlage, und um Mitglied in seinem Volk zu werden, ist also nicht die Zugehörigkeit zu einem Volk oder das Befolgen der Gesetze. Die Grundlage ist allein zu vertrauen und seiner Lehre zu folgen. Die Grundlage ist allein Jesus zu vertrauen und seiner Lehre zu folgen. Diese Realität, dass die Jesusbewegung aus so vielen Völkern besteht, führt uns zum nächsten Thema bei den Missionsreisen. nämlich der Konflikt der Kulturen zwischen den ersten Christen und der griechisch-römischen Welt. Also sie hatten mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Lukas berichtet von mehreren Konflikten in Philippi, Athen und Ephesus. Paulus predigt, dass Jesus die Offenbarung des einzig wahren Gottes und der König der Welt ist. Neben ihm sind alle anderen Götter und Götzen schwach und nutzlos. Oft wird diese Botschaft als staatsfeindlich gegenüber der römischen Lebensweise empfunden und Paulus wird beschuldigt, ein gefährlicher Revolutionär zu sein. Die Geschichten zeigen, dass die Jesusgemeinschaften kulturell in kein Gedankengut passten, die ein Römer damals kannte. Man hatte in der Antike noch nie solche Menschen getroffen und so verursachten die Christen mehr als nur Misstrauen. Ein weiteres Thema von Lukas ist, wie Paulus und die Christen ständig beschuldigt werden, gegen den römischen Kaiser zu rebellieren und sogar Hochverrat zu begehen. Die Menschen haben Paulus richtig verstanden. Er sagt, wirklich, dass es einen anderen König gibt, Jesus. Und die Lebenseinstellung der Christen ist auch eine Herausforderung an die kulturellen Werte der Römer. Aber jedes Mal, wenn Paulus von römischen Offiziellen verhaftet und verhört wird, können sie keine Bedrohung erkennen und lassen ihn frei. Diese Geschichten zeigen, wie widersprüchlich die frühe Kirche auf die Welt wirkte. Es war eine jüdische und messianische Bewegung und bestand aus vielen Völkern. Und man behandelte Männer und Frauen, Arme, Reiche, Sklaven und Freier als gleichwertig und alle versprachen nur ihrem König Jesus gegenüber loyal zu sein. Keinem anderen König oder Gott. Das war schon sehr revolutionär für die damalige Zeit. Allein das stellte die Kernwerte der römischen Kultur auf den Kopf. Aber die Christen sind keine militärische Bedrohung, weil sie von Jesus zu einem Volk des Friedens berufen sind. Das einzige Verbrechen, was man Paulus und den Christen vorwerfen konnte, war, dass sie nicht dem Status quo der damaligen Zeit entsprachen. Im letzten Teil erzählt Lukas, wie Paulus als Zeuge für Jesus von Jerusalem bis nach Rom auftritt. Seine letzte Reise endet in Jerusalem, wo ihm sein unbestrittener Ruf vorauseilte. Er wird von einigen Juden angegriffen, die überzeugt sind, er habe Israel verraten. Einige römische Soldaten sehen das und denken, Paulus sei ein Terrorist aus Ägypten, der eine Rebellion starten will, und so wird er verhaftet. Von hier an steht Paulus ständig vor Gericht, erst vor den jüdischen Leitern in Jerusalem, dann vor verschiedenen römischen Herrschern in Caesarea. Da ist der Statthalter Felix, der Paulus an den nächsten Statthalter Festus weiterreicht und der schickt ihn schließlich zu König Agrippa. So verbringt Paulus einige Jahre im Gefängnis, obwohl bei keiner Anklage etwas nachgewiesen wurde. Denn alles, was er tat, war zu predigen. Dass die Hoffnung der Auferstehung durch den König Jesus erfüllt wurde, das ist nicht wirklich ein Verbrechen. Aber an diesem Punkt kann das römische Gerichtssystem nicht mehr zurück. Und Paulus beruft sich auf das höchste römische Gericht. Jetzt denkt man vielleicht, dass all die Gefängniszeiten ein Rückschlag für Paulus waren. Denn sein Herz schlägt ja dafür zu reisen, um neue Jesusgemeinschaften zu gründen. Aber der Geist Gottes arrangiert alle Ereignisse, sodass etwas Gutes daraus entsteht. Seine Gefangenschaft gibt Paulus Zeit, um seine wichtigsten apostolischen Briefe zu schreiben, und auf diese Weise hinterlässt er ein Erbe, durch das seine Mission auch lange nach seinem Tod weitergeht. Schließlich wird Paulus als Gefangener nach Rom überstellt. Nach einer gefährlichen und fast tödlichen Reise über das Mittelmeer bleibt Paulus in Rom unter Hausarrest und wartet mal wieder auf seine Verhandlung. Dadurch kann er aber in einem komfortablen Haus regelmäßig Treffen veranstalten, um Juden und Nichtjuden zu erreichen. Die letzten Zeilen des Buches berichten, dass Paulus das Königreich Gottes verkündet und mutig von dem Herrn und Messias Jesus erzählt. All das völlig ungehindert und direkt vor der Nase des Cäsars in Rom. Dieses Doppelwerk von Lukas hat so viel mehr zu erzählen als nur die Geschichte von Jesus und der ersten Gemeinde. Lukas zeigt uns, wie das Königreich Gottes auf die Erde kam durch das Leben, Sterben und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch die Ankunft seines Geistes, der die Gemeinde ausrüstet, um seine Zeugen zu sein, von Jerusalem bis ans Ende der Welt. Und nebenbei erzählt uns Lukas noch einige Beispiele, was es bedeutet, dem Herrn Jesus Christus treu zu sein. Es bedeutet, die gute Nachricht vom auferstandenen Jesus in Worten und Taten weiterzugeben. Es bedeutet, vielfältige Gemeinschaften zu gründen, in denen unterschiedliche Menschen zusammenkommen und sich auf Augenhöhe begegnen. Menschen, die Jesus loyal sind und seiner Lehre folgen. All das ist möglich, indem man der Kraft und der Leitung des Geistes vertraut, der alle auf dem Weg weiterführt. Darum geht es im Buch der Apostelgeschichte. Liebe Geschwister, jetzt sind fast 2000 Jahre vergangen, von Jesus Wirken bis zu seiner Himmelfahrt und der Ausbreitung seiner retteten Botschaft durch den Heiligen Geist und durch Menschen. Bis zu uns heute, in diese Gemeinde, bis zu dir und zu mir. Und jeder von uns wurde vom Heiligen Geist auf eine andere Art und Weise berührt. Wir hatten ja schöne Taufen, jetzt in den letzten beiden Jahren, vom Marsch und der Jihi und Jenli oder umgekehrt. Und ich kann mich noch an Marsch, an seine Taufe, das war so lebendig, er hat im Wasser die Hände gegen den Himmel gestreift. Man hat die Taube fast gesehen, die in dem Moment da über Marsch da geherrscht hat bei herrlichem Sonnenschein. Also das waren wunderschöne Erlebnisse, wo wir jetzt in der nahen Vergangenheit, wo wir das miterleben konnten. Aber wenn ihr an eure eigene Weg zu Jesus denkt, wie das war. Also bei mir war es auf jeden Fall die Liebe von Geschwistern, die mich zu Jesus geführt hat. Das war nicht das Wort, sondern das war das lebendige Wort. Das lebendige Wort von der Herzenswärme. Ich bin so ein Mensch, ich brauche viel Liebe und Wärme und Umarmungen. Und da war es auf jeden Fall die Herzlichkeit, die ich als Kind hier in dieser Gemeinde gespürt habe, für die ich sehr dankbar bin, dass ich durch diese Menschen zu Gott gekommen bin und Jesus annehmen konnte als mein Erlöser. Und wie war es bei euch? Es lohnt sich darüber mal nachzudenken, wie ihr den Weg oder durch wen oder inwiefern euch der Heilige Geist da berührt hat. Der Heilige Geist möge uns dabei helfen, die gute Nachricht von unserem geliebten Herrn Jesus weiterzugeben, in Worten und in Taten. Amen. Ich möchte gern mit euch beten. Unser heiliger Gott, unser geliebter Herr Jesus Christus, wir sagen dir von ganzem Herzen Lob, Preis und Dank für deine Liebe und deine Taten, dass die Botschaft von dir durch diese fast 2000 Jahre, durch die vielen Unwägbarkeiten, durch die immer wieder Einfeindungen, durch all das Leid hindurch bis zu uns heute hier gedrungen ist. Und wir als Einzelne, wie auch als Gemeinde, ein Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Und so mach uns fähig dazu. Reinige du uns. Und lass uns doch von ganzem Herzen mit all unserem Sein ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Als Einzelne, wie auch uns als Gemeinde. Bitte führe und leite du uns darin, dass auch die nächsten Generationen von deiner Liebe, von deinen Taten erfahren. Bitte hilf jedem Einzelnen von uns in all seinen Problemen, in all seinem Leid. Und wir sind so dankbar dafür, dass wir, egal was uns auch widerfährt, dass wir einen Arzt und Tröster haben und dass wir mit allem zu dir kommen können und dass du uns führst und leitest und trägst, wie ein Adler sein Junges, durch dieses Leben auf dem Weg zu dir. Und so danken wir dir für die Gemeinschaft hier, die wir haben dürfen und besonders für die Gemeinschaft mit dir. Gelobt und geheiligt sei dein Name, o Herr, unser Gott, im Namen Jesu. Amen.